Die Einkaufsquelle von meiner Familie, die war natürlich immer der eigene Laden. Und er war schon damals auf einem qualitativ recht hohen Niveau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich, dass wir heute endlich mal wieder zu dritt sind. Mir gegenüber sitzt nicht nur der wunderbare David Haas, sondern heute auch Robin Knauseberger. Hallo Robin.
Hallo, freut mich da zu sein.
Hallo auch von meiner Seite. Freut mich auch. Unser letztes Overbänkle-Gespräch war virtuell. Von dem her waren wir schon lange hier an diesem Tisch nämlich zu dritt. Von dem her schön, dass du da bist.
Stimmt, genau. Und mir hattet eh auch schon gefühlt lang keins mehr. Mit Osterpause und so weiter. Ja, der Robin, witzigerweise, als wir ihn eingeladen haben, hat er mir geschrieben, er ist ja eigentlich nur der Typ mit dem Feinkostlader. Und so stelle ich ihn jetzt auch mal vor. Also Robin ist der Typ mit dem Feinkostlader. Aber natürlich ist noch ein bisschen mehr. Robin, erzähl doch einfach mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer, wer bist du? Was machst du? Was macht deine Familie? Was macht euer Feinkostlader in Schwäbisch Hall?
Ja, so, bin wie gesagt der Robin Knausenberger, ich bin 30 und seit letztem Jahr Januar geschäftsführender Gesellschafter von Feinkost Knausenberger GmbH. Wir sind ein ja, kleines Feinkostunternehmen am Stadtrand von Schwäbisch Hall, so Laden bis zu 200 Quadratmeter. Das Unternehmen an sich gibt es seit 1855 in Schwäbisch Hall.
Ich bin auf der Herfahrt mal Auto hinterhergefahren, SHA K1855. Da habe ich gedacht, das müsste sein, weil ich tatsächlich letzten Montag bei euch einkaufen war und da zum ersten Mal bewusst, also ich habe es wahrscheinlich schon mal gelesen, aber wirklich bewusst gesehen habe, seit 1855, wie viele Generationen sind es?
Also ich bin die Sechste.
Okay, krass. Also mir fällt gerade ein, also meine Mutter hat auch immer erzählt, wenn sie früher in Schwäbisch Hall unterwegs war, ja klar, da ist man zum Knausi gegangen früher. Also das war also wirklich schon immer eine Institution. Also klar, 1855 ist natürlich ein Wort. Krass, also echt cool.
Unsere Folge, Robin, die einen Gast zu Besuch haben, die heißt immer auf dem Ofenbänkle mit, weil du hast vielleicht in der einen oder anderen Folge schon gehört, auf dem Ofenbänkle, das ist der schönste Platz in der Backstube. Gibt es bei dir eine Verbindung zum Ofenbänkle? Wahrscheinlich nicht, oder?
Absolut gar nicht. Also ich kenne Ofen, ich kenne Bänke, ich mag beides sehr gern, aber ja.
Ja, das ist doch auch schon mal gut, oder?
Jetzt ist das hier mit deiner ersten Erfahrung mit dem Ofenbänkle, zumindest virtuell. Und ich muss sagen, jetzt bei den Temperaturen ist es auch gar nicht mehr so schön, vor dem Ofen zu sitzen. Es war heute schon gewaltig warm. Also wir haben heute schon beschlossen, wärmer müsste es eigentlich nicht mehr werden. Aber genau, heute sitzt du dann somit zum ersten Mal auf dem Ofenbänkle. Ja, nimm uns doch mal ganz kurz mit hinein. Wie war das, in so einer Familie Feinkost, in einem Feinkostbetrieb aufzuwachsen? Seid ihr auch räumlich? Also habt ihr auch gewohnt über dem Laden?
Nee, noch nie. Meine Eltern, die haben früher in der Stadt gewohnt, unweit von einer Filiale. Also es waren früher zur Zeit von meinem Vater, glaube ich, 7 Filialen. Er hat sich dann auf zwei konzentriert. Eine war ganz zentral in der Schwäbischer Innenstadt und eine am Stadtrand, die wir jetzt noch heute betreiben. Aber ja, direkt überm Laden waren wir eigentlich nie. Und wir sind dann auch in meiner Kindheit schon recht früh nach Michelfeld gezogen. Das sind circa 5 Kilometer von Schwäbisch Hall. Ja.
Und wie bist du aufgewachsen mit dem ganzen Thema Essen, Genuss? Hat ja dann schon nochmal wahrscheinlich einen anderen Stellenwert, wie wenn man das jetzt nicht irgendwie beruflich als Familie betreibt.
Also man weiß als Kind tatsächlich wenig zu schätzen. Ich habe jetzt auch nicht die riese Erinnerung an Genussmomente meiner Kindheit. Aber was halt Fakt ist, die Einkaufsquelle von meiner Familie, die war natürlich immer der eigene Laden. Und er war schon damals auf einem qualitativ recht hohen Niveau. Ist es natürlich auch heute noch. Ja, geschätzt habe ich es erst später, als ich mir dann in der Schule mal das Vesperbeck genau anguckt habe. Ja, ist halt eine luftgetrocknete Salami, es ist ein anständiges Brot. Ja, ab und zu war noch ein gutes Obst und Gemüse dabei. Ja, da trennt sich dann schon ein bisschen die Spreu zum Weizen zu dem, was man sich dann vielleicht auch mal selber in der Mittagspause kauft. Und bin dann auch recht früh zu Hause auszog, mit 19, 20 war das, ja. Und habe dann da eigentlich das Thema Genuss erst reflektiert, wie es eigentlich zu Hause war. Das war schon immer sehr, sehr ordentlich rückblickend.
Das lässt mich total hoffen, weil bei uns ist es so, wie du sagst, unsere Kinder, die schätzen es auch nicht wirklich. Wenn da die Laugenweckle irgendwie schon so ganz leicht irgendwie 2-3 Stunden alt sind und immer ganz frisch beim Abendessen, dann kommen schon die erste Beschwerde. Ich versuche es ihnen dann immer klar zu machen, aber vielleicht kann ich das einfach lassen. Vielleicht brauche die Hoffnung noch eine Aufgabe, dass sie vielleicht später reflektieren.
Du, ich glaube, spätestens, wenn man auszieht, kommt die Reflexion auf jeden Fall, ähnlich wie beim Robin. Also war es bei mir auch.
Ja, du hast, ich würde das gerne drehen, entgegen der Planung, dass wir vielleicht erst auf euren Laden eingehen, weil ich das gerade so interessant fand. Ich wusste das gar nicht, dass ihr so viele Filialen hattet. Heutzutage, wie der David ja auch gesagt hat, ist der Knausi, also das ist so ein bisschen euer Spitzname, oder? Also sagst du ja, glaube ich, auch selber zu eurem Laden. Eigentlich für, also ein Synonym für Genuss. Also wenn man was Gescheites will, geht man zum Knausi. Wo kommt ihr her? Wart ihr früher ein ganz normaler Supermarkt in Anführungszeichen oder wart ihr schon immer auf dieser Feinkostlinie unterwegs?
Also 1855 ging es eigentlich los mit dem Handel von Getreide und Mehl tatsächlich, weil mein Großvater, wie er immer aus einem Müllergeschlecht rausstammte. Und der Laden hat sich dann in einen Markt für Produkte des täglichen Bedarfs, überwiegend wohl aus der Region, entwickelt und dann auch noch in eine Futtermittelsparte aufgespalten.
Darf ich ganz kurz zwischenfrage, wo war der erste Laden? Nur für die regionale Hörer vielleicht ganz interessant.
Der war in der Schwarzwühlgasse in Schwäbisch Hall.
Da, wo jetzt der Vielmann drin ist, oder?
Genau.
Das war
genau.
Der Ursprungslade, okay.
Ja. Am Markt war dann wohl auch noch ein Geschäft, aber das weiß ich nicht mehr wo genau.
Okay, dann so hat es angefangen, aber wie war es dann, als jetzt du noch Erinnerungen dran hattest, also als dein Vater es dann übernommen hat und so, da war es einfach ein klassischer Supermarkt oder ein Sparlade, glaube ich, früher, oder?
Ja, also es ging weiter nach dieser Aufspaltung in die Lebens- und Futtermittelgeschäfte. Kam dann der Zweite Weltkrieg und übrig geblieben ist dann eigentlich nur der klassische Lebensmittelhandel. Das waren dann auch gegen Ende hin mehrere Filialen. Das hat sich wieder ganz gut gefangen in einer wirtschaftlich nicht so guten Zeit. Es waren zur Hochzeit dann, glaube ich, 7 Läden, überwiegend aber so in der Größe von Dorfläden. Und unter meinem Vater hat sich es dann runterkonzentriert auf 2 Filialen, weil gerade diese Dorfläden einfach nicht mehr wirtschaftlich waren.
Die waren verteilt aufs Umland?
Genau, ja.
Also die waren alle im Umkreis von 15 Kilometer um Schwäbisch Hall oder
circa, so. Ja, okay. Genau.
Und kam dann auch die Spezialisierung mehr auf Feinkost oder war das schon immer anders als jetzt ein normaler Dorflader oder Supermarkt?
Also es kam erst schon unter meinem Vater. Ja. Mhm. Genau. Er hat dann angefangen, auch besondere Weine ins Sortiment mit aufzunehmen. Er hatte früher eine Kaffeerösterei bis Ende der 70er Jahre im Laden in der Schwarzwühlgasse.
Hat dein Vater geröstet?
Mhm. Ah, cool. Wahnsinn, ja, cool. Und wann war das denn so, die Spezialisierung auf Feinkost? War das dann so in der 70er, 80er Jahre rum oder war das schon so in dem Dreh, oder?
Ja,
in dem Dreh. Okay, cool.
Und hat sich da dann auch namentlich zu Feinkost Schnauseberger quasi entwickelt wahrscheinlich, oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Weiß ich nicht mehr. Und was würdest du sagen, was macht euch jetzt aus? Also ich finde, in dem Segment, in dem ihr unterwegs seid, ist ja schon sehr schwer, sich irgendwie abzuheben.
Ich denke, was uns halt ausmacht, ist die Verbindung einerseits von Produkten des täglichen Bedarfs in ganz guter Qualität. Also wir sind einfach auch wie ein normaler Supermarkt, wenn man es möchte, ein sehr kleiner. Aber man kriegt eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. Mit dem Fokus zusätzlich auf Feinkost. Also wirklich Lebensmittel in sehr, sehr hoher Qualität, auch exklusive Sachen. Sonst kriegt man auch Trüffel, Champagner, wenn man das möchte.
Cool.
Und hat einfach auch eine Genussgarantie, das sage ich immer so gerne. Also das meiste, was man kauft, das ist von uns vorgekostet und das essen wir auch selber sehr oft. Ja, man weiß einfach, dass man was Ordentliches hat.
Ja. Was sind so deine Lieblingsprodukte bei euch aus dem Laden? So, zähl doch mal einfach deine Top 5 auf, das würde mich jetzt nämlich echt interessieren.
Meine Top 5, also Die Top 5, die kann ich schon allein in der Weinabteilung finden, aber ich würde mal sagen, Stand heute Erdbeeren, Schlossberger Käse Alt, definitiv das Emmerdinkel-Leible von Grimmers Backstuhl.
Werbung.
Escherie Meersalzbutter. Ja, und einen Wein müsste ich eigentlich auch noch aufnehmen. Sehr schwierig. Auf jeden Fall irgendein Bordeaux, da möchte ich mir jetzt nicht genauer festlegen.
Okay.
Zum Wein kommen wir später noch, aber ihr habt gesehen, ihr habt auch euren eigenen Wein, gell?
Ja, wir haben eine eigene Sektmarke, ist nicht von uns produziert, aber ja, wir haben quasi diese Cuvée so ausgesucht. Das ist eine Assemblage aus verschiedenen Trauben, die im Rheingau versektet wird und dann mit unserem ja, Label versehen wird.
Okay. Spannend. Wir machen eine Schnellfragerunde. Die Frage hast du nicht vorher gekriegt, das ist jetzt ein bisschen fies. Du darfst dich jetzt ganz schnell entscheiden, musst dich ganz schnell entscheiden. Ich fange mal an, oder?
Mhm.
Erste Frage, Bier oder Wein?
Wein.
Wurst oder Käse?
Wurst.
Luftgetrocknete Salami oder Blauschimmelkäse?
Salami.
Brot oder Brezel?
Brot.
Cool, dann würde mich ja eigentlich jetzt echt mal interessieren, du hast gesagt, du bist mit 19, 20 ausgezogen, wie war denn so dein beruflicher Werdegang? Also wie war dein Weg hin zu Knausis Feinkost?
Ja, es ging eigentlich los mit Grundschule Michelfeld, Realschule Schwäbisch Hall-Wesch, technisches Gymnasium, war eher ein praktisch orientierter Typ und dachte, ich bin auf dem TG gut aufgehoben. Ja, dem war aber eigentlich nicht so und dann stand ich nach dem Abi ein bisschen planlos da, nachdem ich jetzt eigentlich schon 3 Jahre lang ja, was mehr oder weniger Falsches gemacht hatte. Und dann dachte ich, ich nehme mir mal Zeit, um mich ein bisschen zu orientieren. Mir einen ganz netten Ort eigentlich rausgesucht, der Altmühlsee. Und dort wurde ein freiwilliges ökologisches Jahr angeboten. Da ging es dann ja, eigentlich darum, überwiegend Touristen, teilweise auch Einheimische, ein bisschen durch die Natur dort zu führen. Da gibt es eine ganz schöne Vogelschutzinsel mit, ja, ist eigentlich ein Biotop, da wird ganz wenig eingegriffen. Ganz netter Ort, auf dem sich auch eine interessante Flora und Fauna entwickelt. Teilweise haben wir dann noch so Kinderprogramme gemacht, also man war quasi der Clown für Kindergeburtstage oder ähnliches. Und hat dann halt auch spielerisch versucht, den Kindern ein bisschen was über die Natur beizubringen. Ja, während dem Jahr, da habe ich jetzt aber auch nicht wirklich herausgefunden, was ich machen möchte. Und so kam dann der Vorschlag von meinen Eltern, einfach mal eine Ausbildung anzufangen. Die hatten das Gespräch vorher mit einem Kollegen von, ja, mit einem Bekannten aus dem Rewe-Kreis, aus dem Aufsichtsrat und bei dem, da habe ich dann auch meine Ausbildung begonnen.
Also in einem klassischen Markt oder eher in der Verwaltung dann?
Nee, in einem klassischen Markt
okay.
War das. Ja.
Okay.
Also der Kaufmann selber, der hatte 5 Märkte. Ich war dann in seinem Stärksten in der Ausbildung. Das war in Stuttgart-Fellbach.
Mhm.
Ja, da habe ich eine verkürzte Ausbildung gemacht, bin dann eigentlich direkt danach, da hatte ich ein bisschen Glück, zum stellvertretenden Filialleiter ernannt worden. Ja, ich hatte 60 Mitarbeiter, ich hatte die Leitung von einer von 2 Schichten und ja.
Das würde mich interessieren, so diese Station. Das ist schon nochmal eine andere Nummer wahrscheinlich, also vom Umfang her, vom Stresslevel, ja, vom Stresslevel wahrscheinlich nicht, aber als jetzt euer Lade, 60 Mitarbeiter, Schichtleitung, und ja, ich finde, so ein in Anführungszeichen normaler Supermarkt hat es ja viel schwerer, sich auch irgendwie abzuheben. Oder wie siehst du das? Durch was kann man sich da irgendwie abheben von anderen?
Also man muss unterscheiden. Es gibt zentral geführte Rewe. Also die führt quasi eine der 5, 6 Rewe-Zentrale in Deutschland. Und es gibt auch welche, die sind unter selbstständige Kaufleute geführt, so wie jetzt der. Und da hat der Kaufmann natürlich auch eine Entscheidungskraft, was Sortimente, Ladegestaltung und so weiter angeht. Und das ist meiner Meinung nach auch eine viel interessantere Geschichte und auch nicht unbedingt ein klassischer Supermarkt in dem Sinn.
Mhm. Und auch die Branche entwickelt sich ja weiter. Also man sieht ja da alles Mögliche. Inzwischen gibt es ja auch bei dem Rewe in Schwäbisch Hall zum Beispiel diese SB-Kasse. Dann gibt es ja schon irgendwelche Modelle, wo Leute einfach reinlaufen und wieder rausgehen und es wird alles gescannt, was die mitnehmen und so. Weißt du da ein bisschen mehr drüber, in welche Richtung das es geht? Wo entwickelt sich der klassische Supermarkt hin?
Ja, man entwickelt sich natürlich aus Personalmangel in eine autonomere Richtung. Aber ja, andererseits sieht man wieder einen Trend zu serviceorientierterer Läden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, und wenn man sich die Zahlen anschaut, geht es schon eher ja, in die erste Richtung.
Ich habe auch mit meinem Kollegen mich letzte Woche erst unterhalten, da ging es auch um das Thema Verkauf, weil das ja natürlich schon auch ein Kostenfaktor ist. Und wie du sagst, man braucht dann auch Leute, die man erstmal finden muss und so weiter. Aber mir ging es dann auch so, wie dir gerade. Ich finde es so ein total schmaler Grat irgendwie. Ja, gerade als Fachgeschäft, oder ich denke, das ist ja auch für euch als familiengeführter kleiner Laden ja auch ein Vorteil, dass man beraten kann und so weiter. Also das finde ich manchmal ganz schwierig, was ist da besser. Und ich habe letztens gelesen, in Holland gibt es irgendwie so Experimente im Supermarkt, der auch total autonom funktioniert, aber da gibt es eine Kasse und die heißt ganz bewusst irgendwie die Schwätzkasse oder so, wo man wirklich 10 Minuten auch schwätzen kann mit der Kassiererin oder so. Also irgendwie voll ein gegenläufiger Trend, finde ich ganz spannend eigentlich.
Ja, wobei ich finde generell, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Du siehst ja schon überall, also das heißt das schwedische große Möbelhaus, da gibt es ja auch die Selbstscan-Kasse, wo eine Frau 4 Kasse bedient. Und die Frage ist, will man das? Das ist halt die große Frage. Ich denke, der Service-Gedanke wird auch immer wichtiger werden. Und ich denke, gerade dadurch wird auch das wieder einen höheren Stellenwert bekommen, gehen wir schwer davon aus. Ja, also die ganze Anonymität, wollen wir das wirklich? Also wollen wir das nicht nur online, wollen wir das auch in Fachgeschäfte haben? Das ist halt die Frage. Und von dem her, klar, Personalmangel ist ein großes Thema. Das autonome Einkaufen wird mit Sicherheit immer einen höheren Stellenwert bekommen. Aber ich denke, dadurch stärkt es auch den Service-Gedanke auch wieder. Also ist zumindest meine stille, leise Hoffnung. Ja.
Könntest du dir das bei euch vorstellen? Nee, oder wahrscheinlich nicht?
Teilweise, ja. Aber nicht komplett. Hm. Ich denke, wir sind auch, ja, nicht nur eine Schwätzkasse, sondern ein richtiger Schwätzlade.
Ja, aber es macht es ja auch aus irgendwo. Also.
Das ist es. Ich denke, wir wären nicht dasselbe Lade und hätten auch nicht dasselbe Stellenwert, wenn wir autonom wären.
Hm. Kurzer Einschub für alle unsere nicht-schwäbische Hörer, Schwätzkasse. Schwätze ist eine Unterhaltung.
Ja, das ist gut, dass man das dazu sagt, ja, bei uns. Ja, ich habe dich unterbrochen. Wie ging es weiter? Du warst dann im Rewe, stellvertretender Filiale. Das ist ja auch nicht so ein schlechter Posten, denke ich.
Ja, genau. Also ja, es war sportlich, war schon straff. Ich habe einen kleinen Vertrag mit einer 45-Stunden-Woche unterschrieben. Ja, ist auch gut durchgezogen, eher ein bisschen mehr. Aber mir war es dann irgendwann zu stressig. Und meine Eltern, die hatten sich auch über Personalmangel beklagt und ja, so kam dann das eine aufs andere. Ich bin zurück nach Schwäbisch Hall und ja, jetzt eigentlich auch ganz glücklich mit der Entscheidung.
Und wärst jetzt froh, du hättest eine 45-Stunden-Woche.
Ich meine nichts zu. Wann war das, um das mal zeitlich einzuschätzen? Wann bist du dann zurück nach Schwäbisch Hall gekommen?
Das war 2015.
Okay, cool. Wie sieht denn dein typischer Alltag aus, mich gerade noch so spontan interessiere, weil man es gerade von der 45-Stunden-Woche erdet?
Ja, mein typischer Alltag geht eigentlich los mit dem Bestücken von der Obst- und Gemüseabteilung, ja, Aufschließen vom Laden natürlich und allem, was dazugehört, Einsätze von Kasse. Dann bin ich persönlich jetzt auch recht stark in, ja, was Bestellung angeht, tätig. Ich bestelle sehr viele Lieferanten, also ist auch so eine Besonderheit von uns, dass man halt wirklich nicht nur zentral von einem oder wenigen Punkten bestellen, sondern mit vielen kleineren Lieferanten zusammenarbeiten. Ja, ich bearbeite dann die E-Mails, kümmere mich um die Preise und bei uns kommt da wirklich täglich eine Lieferung nach der anderen rein. Also langweilig wird es eigentlich nie. Zwischen rein füllt man dann nochmal ein bisschen die Regale auf, berät die Kundschaft, hält Schwätzle.
Wenn es eng wird, stehst du auch selber hinter der Theke und schneidest Käse runter und sitzt an der Kasse, habe ich alles schon.
Ja,
ich alles schon live gesehen.
Selbstverständlich. Ja. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist meine Aufgabe so, ja, so ein Springer oder So der A für alles.
Typische Geschäftsführer. Ja.
Mega spannend. Ich würde mal gerne so ein bisschen auf die Lebensmittelbranche allgemein gucken. Einfach so aus deiner Sicht. Wir haben ja da auch, oder wir schwätzen da ja auch oft drüber, aber wie siehst du das ganze Thema Lebensmittel, Genuss und so weiter aus Sicht von den Verbrauchern? Also es gibt ja bei uns in der Branche jetzt speziell viele Kollegen, die jammern, die Leute wollen ja nichts mehr zahlen und so weiter. Jetzt habt ihr und wir auch ja eine bisschen andere Kundschaft vielleicht. Wie siehst du das? Wie hat sich das Qualitätsbewusstsein von den Verbrauchern entwickelt in den letzten Jahren? Ist es eher gestiegen oder wie siehst du das?
Also bei uns sieht man auf jeden Fall, dass Qualitätsbewusstsein gestiegen ist. Wir haben uns auch deutlich mehr auf diese Feinkostschiene konzentriert und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich denke, im Großen und Ganzen kann man das auch beobachten. Wie sich es in Zukunft entwickelt, ist halt auch fraglich. Ich meine, Inflation, wenn man der Fachmagazine glaubt, ist natürlich dann auch wieder für einen Discount ein ganz guter Push, der jetzt nicht unbedingt für die wertigsten Lebensmittel steht.
Merkt ihr jetzt ganz aktuell auch schon was? Also gerade, es sind ja mehrere Themen gerade, die Menschen beschäftigt. Inflation, Pandemie, Krieg. Kannst du da ganz aktuell schon was sagen? Ist noch zu früh wahrscheinlich.
Nee, also da merkt man jetzt noch nichts. Außer eben Lieferengpässe.
Das wollte ich jetzt gerade vorgehen. Ja, habt ihr auch Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Produkten?
Mehl, Öl, Zellstoff im Großen und Ganzen. Mhm. Aber es ist alles noch okay und es gibt Alternativen. Also wenn es eben kein Sonnenblumenöl gibt, man hat immer Olivenöl, ein Schmalz, manchmal ein Rapsöl.
Und habt ihr dann auch so krasse Preisschwankungen oder Änderungen, dass ihr tagtäglich dann auch selber eure Preise wieder überprüfen und anpassen müsst?
Das machen wir ohnehin in manche Warengruppe. Also beim Obst und Gemüse haben wir tägliche Preisänderungen, weil wir tagesfrisch Obst und Gemüse vom Großmarkt in Stuttgart bekommen. Und ja, im Drogensortiment hält sich in Grenze. Es ist schon auch da, aber nicht täglich. Vielleicht wöchentlich derzeit. Okay. Hat auch schon zugenommen.
Und speziell jetzt mal auf unsere Branche, das würde mich auch mal interessieren, deine Sicht. Wie siehst du Entwicklung von Bäckereien allgemein?
Das ist schwierig zu sagen. Ich bin jetzt nicht so im Thema drin. Aber was man auf jeden Fall, oder was ich jetzt in meiner kleinen Feinkostblase beobachten konnte, ist, dass auf jeden Fall der Trend in Richtung Qualität geht und dass die Leute auch bereit sind, für ein gutes Brot Geld auszugeben. Was halt auch, ja, ich meine, man zahlt vielleicht für ein Brot ein bisschen was mehr, aber wenn es einem dafür die ganze Woche hält, wenn man nicht ein halbes Brot vertrocknet wegschmeißen muss, dann hat man natürlich auch wieder einen Mehrwert.
Feinkostblase finde ich eher auch ein cooles Wort. Also gibt glaube ich, schlimmere Blase als Feinkostblase.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, schön, spannend. Also deckt sich auch total mit unseren Erfahrungen eigentlich. Wir kommen wieder zu einer kleinen Schnellfragerunde. Willst du anfangen diesmal?
Ja. Ach, ein perfekter Arbeitstag ist für mich, wenn?
Oh. Ja, wenn ich viel Verkauf.
Ein guter Wein ist?
Ja, definiere gut. Ein guter Wein
ist... So, dass du sagst, das ist ein guter Wein.
Ein guter Wein ist ein Wein, der mich in dem jetzigen Moment eigentlich perfekt befriedigt.
Ist das unterschiedlich wahrscheinlich?
Ja, absolut. Also nach einem Arbeitstag wünscht man sich vielleicht einen schweren Rotwein, der ihn direkt auf die Matratze befördert. Im Sommer wünscht man sich vielleicht einen leichten, spritzigen Riesling, der einen ein bisschen bei Laune hält.
Und welche bräuchtest du jetzt genau in dem Moment?
Champagner.
Käse verkaufen oder Podcast aufnehmen?
Käse verkaufen.
Nutella oder Cocoba?
Wow. Ich kenne keinen Cocoba.
Doch, es verkauft ihr sogar.
Oh.
Kaufe ich öfters bei euch. Ja, ist die Nuss-Nougat-Creme von Gepa, genau.
Also ich habe es noch nie probiert. Ich bin nicht der Nuss-Nougat-Typ, aber Cocoba.
Guck mal nach eurer Obstabteilung rechts. Aber wahrscheinlich bestellst du das nicht du.
Nee.
Okay, David, jetzt geht es ums Thema Wein und Sommelier. Da darfst du jetzt mal ein bisschen, da kenne ich mich nicht so gut aus.
Also ich kenne mich auch nicht aus, ich trinke nur Wein.
Das aber ist, du hast Frage, hast du.
Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Seit wann bist du jetzt Sommelier?
Seit 2017.
Kannst du mal kurz abreißen, wie läuft so eine Sommelier-Ausbildung ab? Würde mich wirklich brennend interessieren.
Es gibt nur ganz wenige Schulen in Deutschland, die es anbieten. Meine war jetzt in Koblenz. Und so einen Sommelier-Kurs kann man eigentlich ganz salopp gesagt in 3 Monate machen oder berufsbegleitend. Also 3 Monate wären wirklich Vollzeit. Und da berufsbegleitend wird es bei mir dazu circa 1,5 Jahre gedauert.
Okay, aber das ist immer auch in Präsenz und du musst da immer hin, verkoste Sensorik, so ähnlich wie jetzt beim Brotsommelier, oder?
Den Brotsommelier kenne ich nicht, aber ja, also es ist viel in Präsenz, aber rein durch den Präsenzunterricht besteht nur die Prüfung nicht.
Okay,
ja. Muss ich wirklich, ja, Selbststudium ist ein ganz großes Thema.
Wie kamst du damals auf die Idee, Sommelier-Ausbildung zu machen?
Das war tatsächlich, weil ich einen Kunde im Knausi hatte, der sich für Bordeaux interessiert hatte, aber ich habe mich total inkompetent gefühlt. Deswegen habe ich gesagt,
nee, das ist ein richtiges Aha-Erlebnis.
So kann es nicht weitergehen. Und ich hatte eh schon ein bisschen die Liebe zum Wein entdeckt, da ich in Rewe damals einen Assistant-Sommelier gemacht hatte. Das war aber eine recht einfache Ausbildung, die ich in 1,5 Wochen absolvieren konnte. Mhm.
Hat sich seit deiner Ausbildung zum Sommelier dann das Sortiment im Weinbereich verändert bei euch im Laden?
Ja, stark.
Ja?
Ja.
Okay. Was sind so, also jetzt mal auf Länder bezogen, was sind so deine beste Weine? Oder generell, was findest du, welches Land macht die beste Weine?
Also meiner Meinung nach Frankreich im Rotweinbereich, Deutschland im Weißweinbereich.
Und warum hat Deutschland einen Schraubverschluss? Das ist eigentlich eine Todsünde, oder?
Nee, absolut gar nicht.
Echt?
Schraubverschluss ist sehr zeitgemäß. Beim Wein gibt es einen Korkfehler, den merzt man eigentlich durch den Schraubverschluss weitestgehend aus. Und ja, es sagt einfach nichts mehr über Qualität aus. Er ist umweltfreundlicher, als Korkeiche abzuholzen oder abzuschälen. Mhm.
Klärt mich mal auf, was ist da das Thema?
Also so ein typisches deutsches Thema ist ja, dass deutsche Weine haben ganz oft einen Schraubverschluss. Ja, also wie eine Sprudelflasche.
Ja.
Und ich habe mal gehört vor Jahren, dass ein Wein braucht einen Korker. Ja.
So, war das früher ein Qualitätsmerkmal?
Könnte man so sagen. Es ist halt schon romantischer, auch im Restaurant, wenn der Sommelier vor allem einen Schrauber bringt. Ja, ist natürlich nicht so sexy, wie wenn er einen Korker aus der Flasche zieht. Aber im Endeffekt sagt es sehr, sehr wenig über die Qualität aus. Und eigentlich ist ein Schrauber meiner Meinung nach auch besser, wenn man einfach den Korkfehler schon mal recht gering hält.
Definier mal bitte kurz Korkfehler. Was genau meinst du damit? Also sitzt der nicht richtig drin oder schließt nicht ab? Oder was meinst du mit Korkfehler?
Nee, das ist eine Verbindung, eine Chlorverbindung, die im Wein sein kann. Das passiert entweder durch die Reinigung der Korke mit Chlor, die werden ja sterilisiert, oder durch die Arbeit mit Chlor im Weinkeller, sei es bei der Produktion oder auch bei der Lagerung. Und der Wein, der kriegt dann so einen ganz komischen Geschmack. Und
der korkt, sagt man doch dann.
Der korkt, nicht. Genau.
Ja. Das weiß ich sogar ich.
Ja, natürlich.
Ja. Und durch einen Schrauber, ja, da senkt man einfach das Risiko von einem Korkfehler ungemein. Und mittlerweile gibt es da Weine im 30, 40, 50 Euro Bereich, die einen Schrauber haben.
Okay.
Völlig okay.
Kann man bei Weinpauschals sagen, umso teurer der Wein, umso besser?
Nee. Oder? Nee.
Aber wie teuer ist dein teuerster Wein? Weißt du es zufällig, oder?
Also 0,75er Flasche, ja, vierstellig.
Aber? Ach was, echt? Mhm.
Habt ihr die im Tresor, oder?
Nee. Aber doch.
Aber schmeckt die dann auch ganz besonders? Also ist das wirklich so, wo du sagst, krass, das lohnt sich wirklich mal, das Geld auszugeben für eine Flasche Wein, wenn ich jetzt einen Heiratsantrag mache oder keine Ahnung, was auch immer.
Hast du Pläne?
Na, ich bin doch verheiratet.
Es lohnt sich nicht. Also meiner Meinung nach, man muss sich mit Wein extrem gut auskennen, man muss Bock drauf haben, auch eine super ausgebildete Sensorik haben. Dann kann man sich's vielleicht mal gönnen, aber ja, es gibt so eine Preis-Genuss-Grenze, wo ich sage, das ist für den Normalverbraucher sinnvoll und vielleicht will man mal auf den Putz hauen und gönnt sich was ganz Besonderes, aber dann geht man nicht in den vierstelligen Bereich.
Was soll denn ein guter Wein kosten, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind? Weil ja, du kriegst ja einen Wein für 4 Euro. Ja.
Sind wir wieder beim Thema, definiere gut. Also ich denke, interessant wird so ab 6, 7, 8 Euro. Das ist eine ganz interessante Klasse für einen Otto-Normalverbraucher mit einer Otto-Normal-Sensorik. Man schmeckt dann natürlich auch einen Unterschied zu so einer 10, 15, vielleicht auch 20 Euro Klasse. Aber ja, alles drüber, finde ich, sollte man für oder kann man für besondere Anlässe nehmen. Oder um's vielleicht seinen Erfahrungsschatz ein bisschen weiterzubilden.
Okay, jetzt muss ich mal kurz Kopfkino anmachen. Du musst kurz gedanklich mir gegenüber sitzen. Ich habe ein schönes Glas Weißwein und schütt da Sprudel rein. Was passiert in dir, wenn ich das mache?
Gar nichts.
Ich dachte immer, das ist eine Todsünde, wenn man Schorle macht.
Ich liebe Schorle, also.
Okay.
Ja. Es waren auch öfters mal auf kleinere Weinreise in der Pfalz, wo eine Schorle auch eigentlich was völlig Normales ist. So wie man jetzt hier einen Radler trinkt, trinken die halt eine gut gemischte Schorle.
Aber ich glaube, in Italien ist das eine Todsünde, kann das sein?
Aber da kenne ich mich nicht so aus.
Okay. Ja. Und was ist, wenn ich mir Korea mache?
Ja, das was
Hilf mir, was heißt das?
Korea ist Rotwein mit Cola.
Okay.
Das ist also ein ganz widerliches Getränk, muss man wirklich sagen.
Das ist vielleicht so wie Nutella ohne Butter.
Ja, ja.
Oder Nutella mit Butter für viele.
Ja, ja, aber spannend. Also ich finde das Thema Wein wirklich sehr, sehr spannend.
Was macht dein Weinkeller? Du könntest jetzt auch Fragen zu deinem Weinkeller vielleicht loswerden.
Ja, du, der steht noch so da, wie er in meiner Idee reift. Ja, also ich würde mir gern, also ich habe die romantische Vorstellung, mir daheim einen Weinkeller reinzubauen, weil ich auch Wein ziemlich gut finde. Ich kenne mir aber wirklich nicht aus, muss ich echt sagen. Ich kann das sagen, der schmeckt mir oder der schmeckt mir nicht. Ich weiß, dass ich mittlerweile eher so der trockenere Typ werde. Liegt aber, glaube ich, am Alter, kann das sein? Das kann man schon so pauschal sagen, oder? Umso älter man wird, umso trockener werden die Weine.
Also in der Regel ist es eigentlich so, dass sich ja, die Verbraucher vom Halbtrockenen zum Trockenen entwickeln. Ob es jetzt am Alter liegt, ist fraglich, oder ob es einfach eine interessantere Aromatik ist. Ja.
Wie trinkt man richtig Wein? Kandieren ist ja so ein Thema. Absolut Pflicht, oder?
Dekantieren,
Entschuldigung, ja, sorry.
Nicht unbedingt. Also okay. Junge Weine, die eigentlich zum jungen Genuss, zum frischen Genuss geeignet sind oder gemacht worden sind, die dekantiert man nicht. Auch sehr alte Weine sollte man nicht dekantieren, weil es sein kann, dass die sich dann ganz schnell in eine negative Richtung entwickeln, vielleicht sogar einen Essigstich kriegen. Schwierig. Also wenn man eine gute Sensorik hat, sollte man den Wein eigentlich probieren, ganz kleinen Schluck. Und dann entscheide, ist er schon auf seinem Höhepunkt oder könnte noch was gehen. Vielleicht auch mal den Schluck beschnuppern, 5 Minuten im Glas stehen lassen, nochmal beschnuppern. Hat er sich verändert ins Positive, dekantiere ich den Wein. Mhm. Sonst lieber nicht.
Okay.
Hast du noch Frage zum Thema Wein, oder?
Ja, ich habe eine coole App, die heißt Vivino oder sowas. Bist du da drauf? Darf ich dir folgen?
Ich finde es furchtbar.
Ja, aber ich finde es cool zum Katalogisieren, das finde ich cool.
Das stimmt.
Also ich katalogisiere da immer die Weine, die ich gut finde. Die kannst du abfotografieren, weißt du, das Label, dann sagt er dir gleich, hey, das ist der und der Wein. Dann kannst du den selber bewerten. Und für mich persönlich, ich folge da einer Person, finde ich aber ganz cool, weil ich dann wirklich nachgucken kann, ach, da und da habe ich den Wein getrunken, den fand ich ganz gut. Und das für den Zweck finde ich es gut.
Das Ding bei Vivino ist halt, du kannst da eine, ja, 0 bis, oder ich glaube 1 bis 5 Sterne Bewertung abgeben. Das kann jeder machen, der den Wein mal getrunken hat. Und ob das ja wirklich so aussagekräftig ist, sei dahingestellt. Und was halt auch immer ein Thema ist, dass jeder ja einen individuellen Geschmack hat. Und ich denke, ob ein Wein einem schmeckt oder nicht, das entscheidet nicht ein anderer, das entscheidest du selber.
Ja. Deshalb finde ich es für mich persönlich ganz gut, weil ich wirklich nachvollziehen kann, hey, das war ein guter Wein für mich. Mhm. Und da landet halt eigentlich auch nur die gute Weine, die ich wirklich auch gut fand. So deshalb. Ja.
Spannend. Mich würde allgemein noch interessieren, jetzt hast du ja auch schon gesagt, ihr habt immer wieder auch was Besonderes oder ich sehe es ja auch, wenn ich bei euch im Laden bin. Ich entdecke übrigens immer wieder auch was Neues. Weiß gar nicht, ob das neu ist oder ob ich es halt nur entdecke. Wie macht ihr das immer, euch auch up-to-date zu halten? Du hast gesagt, ihr habt viele kleine Lieferanten. Da ist man ja schon auch gefordert, immer am Ball zu bleiben. Und ich habe jetzt gesehen, ihr habt auch jetzt den Kaffee von Alex Siegel und so. Ihr seid ja schon ziemlich gut unterwegs, finde ich. Wie macht ihr das?
Ja, man bekommt unheimlich viel Angebote. Ja, viel mischt, aber auch, ja, ab und zu schon
ja, mal was Interessantes. Das ist die Schwierigkeit wahrscheinlich, dabei, oder? Ja. Dann auch zu sagen, okay, was ist jetzt gut, was nicht. Du hast gesagt, ihr probiert ja auch alles vor. Das ist ja auch dann ein gewisser Zeitaufwand und überhaupt Aufwand.
Ja, die Branche ist eigentlich recht großzügig, was Probe angeht. Viele Lieferanten schicken einem vorher ein kleines Pröbchen, dann kann man probieren, ob es was taugt. Kann auch ein bisschen abwägen, passt es überhaupt in mein Sortiment oder deckt sich schon mit bestehenden Sachen. Ja, wenn es dann in die Richtung geht, dann probieren wir auch wirklich viel aus und dann sehen wir, ob es funktioniert oder nicht.
Ja. Okay, das heißt, ihr legt einfach mal einen Lader, funktioniert oder funktioniert nicht?
Genau, also man guckt schon immer, dass man auch Selbstläufer findet, um Produkte schwätze, ja. Ist eigentlich mittlerweile zu aufwendig geworden.
Ist das der Auswahlprozess, ist das immer so ein Familienritual, sage ich jetzt mal? Also läuft das innerhalb der Familie ab so? Oder wie kann ich mir das vorstellen, so ein Auswahlprozess, ihr kriegt jetzt ein Paket zugeschickt mit geilem Zeug drin?
Nee, meistens nehme ich es halt mit nach Hause, probiere es dann, kreise meiner kleinen Familie, gebe es dann vielleicht noch an meine Eltern weiter. Oder andersrum, nehmen sie es mit und gebe es dann mir.
Und die Schwierigkeit ist ja dann, glaube ich, dass man sich nicht verzettelt. Also ihr habt ja nur begrenzt Platz und ihr wollt ja auch nicht zu viel dann wahrscheinlich anbieten. Dann gibt es so eine Regel dann, okay, wenn eins reinkommt, muss was anderes raus, oder?
Nee, die Regel gibt es eigentlich nicht, aber ich schaue regelmäßig über die Abverkäufe in meinem Warenwirtschaftssystem, das einem das ganz gut anzeigt. Und ja, so kann man dann auch mal ausmischen.
Also ich stelle es mir so vor, dass regelmäßig dann, also ihr habt dann immer eigentlich Wechsel auch im Sortiment, oder?
Ja, ja, absolut.
Ich habe noch eine Frage, das habe ich vorher vergessen zum Thema Wein. Du hast mal erzählt, du baust auch selber so hobbymäßig Wein an, richtig? Ist das noch so, oder?
Oh ja.
Das klappt, oder?
Ja, also das Thema, das ja, ist ein bisschen in Vergessenheit gerade, oder ja, nicht ganz, das... Ich habe 150 Rebstöcke einpflanzt im Umland von Schwäbisch Hall und das bewirtschaftet jetzt aber aus Zeitgründen jemand. Ja. Ob der einen Wein draus macht, weiß ich nicht, aber ich schaue immer mal wieder drüber, das sieht ganz gut aus. Die Idee war eigentlich selber mal einen kleinen Wein für den Privatgebrauch zu machen, aber aus Zeitgründen, ja, jetzt mit der Selbstständigkeit ist einfach nichts weiter draus geworden.
Aber was nicht ist, kann ja noch... Ist ja schon was geerntet worden, oder?
Nee, das waren ganz junge Rebstöcke, die brauchen circa 3-4 Jahre, bis sie mal anlaufen.
Ist bei uns überhaupt die von der Temperatur her, das eigentlich, weil wir in Schwäbisch Hall sind ja eigentlich eher so eine Biergegend und wenn dann halt Richtung Heilbronn geht, fängt ja der Wein eigentlich erst an. Ist das trotzdem für die klimatische Bedingungen, sind die okay bei uns hier in der Gegend?
Ja, das ist in Ordnung.
Ja,
okay. Es wurde ja auch in Schwäbisch Hall früher sehr viel Wein anbaut.
Ach, okay. Ja. Du bist eigentlich auch fast schon am Ende, aber was uns natürlich noch brennend interessiert ist, wo geht die Reise hin mit euch? Also was sind so die Pläne, was schwebt dir so vor, wo geht die Reise hin? Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn du möchtest natürlich nur.
Ja, ich möchte jetzt keine Aussicht in die Zukunft von unserem Geschäft geben, weil ich selber nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Ich versuche jetzt natürlich auch erst mal mit der relativ neue Selbstständigkeit ein bisschen in meinen Alltag zu finden. Ich bin jetzt aber ja, eine kleine Familie seit Ende letztem Jahr, die man natürlich auch irgendwie in Einklang mit der ganzen Geschichte bringen muss. Was mir immer noch vorschwebt und wo ich schon lange ein bisschen hänge, ist ja, wie ein kleiner Mittagstisch oder ein kleiner Snackbereich im Gnausi zu bieten. Da fehlt aktuell noch der Platz, aber ich denke, da ergibt sich die nächsten Jahre mal was. Ansonsten, ja, versuchen wir halt den Laden auch stetig up-to-date zu halten, sage ich mal. Wir fangen jetzt diese Woche oder Anfang nächste Woche auch schon mit der ersten digitalen Etikette mal an. Schauen halt auch, dass wir ja diesbezüglich auf einem guten Level sind.
Was heißt das, digitale Etikette?
Es ist schon digitale Preisauszeichnung, also dass man keine klassische Papieretikette mehr hat, sondern über ein PC quasi immer wirklich brandaktuelle Preise hat. Also
direkt am Regal dann?
Genau.
Ja, okay. Ja.
Okay, also das heißt quasi, da wo es halt ein Kärtle drin steckt, ist dann eine Anzeige quasi, oder?
Ja, genau, da fangen wir jetzt in der Obst und Gemüse an mit okay. Kleinen 7-Zoll-Bildschirmen.
Okay.
Das fand ich nämlich vorher schon interessant, weil wenn du sagst, ihr müsst da täglich die Preise anpassen, müsst ihr ja täglich auch neue Preisschilder drucken.
Genau. Erstens nicht mehr zeitgemäß wegen dem Papieraufwand und zweitens, wenn man sich ja ein bisschen digitalisieren, nicht abgehängt zu werden.
Und die Snack-Idee fand ich interessant. Also das heißt, so ein bisschen auch was kochen. Du kochst ja auch leidenschaftlich gern, wenn ich es richtig weiß.
Ja, genau. Also meine Hobbys sind eigentlich kochen, essen, trinken. Am liebsten alles zusammen in der Küche einen Wein trinken und nebenher noch ein bisschen was aus dem Topf rausfäschern.
Und dann habe ich jetzt eine spannende Frage. Wenn du dich jetzt hier und heute für eine Nationalität im Essen beschränken müsstest für den Rest deines Lebens, welche wäre das?
Ja, Frankreich.
Oh, okay.
Cool. Definitiv.
Und gibt es da ein spezielles Gericht, wo du sagst, das ist absolut mein Favorit?
Das wäre das Côte du Bœuf, ja. Das ist quasi ein Ribeye-Steak im entferntesten Sinne, ja.
Wie sieht es mit den Backfähigkeiten aus?
Die sind schlecht. Also Blutz und Pizza, würde ich sagen, mache ich ganz ordentlich, ja, aber ansonsten.
Machst du die Sache im Haushaltsofen oder hast du da speziell irgendwie?
Ja, ich habe einen Keramikgrill, der funktioniert ganz gut und ja, ein bisschen stärkerer Haushaltsofen.
Das klingt alles sehr, sehr spannend. Wir sind mit unserer Frage durch, Robin, außer die legendäre Abschlussfrage natürlich noch. Das ist eigentlich dein Part.
Ja, jetzt hast du vorher natürlich schon gesagt, dass du eigentlich mit Nuss-Nougat-Creme nichts anfangen kannst, aber gedanklich, da du ja eine gute Sensorik hast, kannst du es ja verbinden. Würdest du sagen, dass man Nutella mit Laugengebäck essen kann?
Definitiv. Habe ich als Kind gerne gemacht.
Ja, sehr gut. Da sind wir zwei uns ja auch einig. Aber würdest du Butter drunter machen?
Ja, habe ich auch als Kind gerne gemacht.
Und das vom ausgebildeten Sommelier und Genussmensch und sensorisch geschultem Fachmann. Also das ist eigentlich jetzt eindeutig.
Es gibt eine schöne Komplexität im Mund. Ich denke, wenn man sich so ein Lauge wegleert und eine Nuss-Nougat-Creme ein bisschen auseinanderbaut, man hat süß, salzig, herzhaft, fett. Man hat ganz viel auf einmal im Mund und das ist, denke ich, das, was das Gericht interessant macht.
Weil das haben wir jetzt auch noch nicht gehabt, das als Gericht zu bezeichnen.
Ja, und vor allem hat er es uns jetzt mal erklärt.
Ja, ja.
Also von dem her, naja, dort Tim Melzer hat ja neulich schon gesagt, wie hat er gesagt? Das wurde mir ungefähr 20 Mal zugeschickt.
Also ich sag mal so, nichts spaltet mehr die Gesellschaft wie diese Frage, würde ich sagen, oder? Also das ist ja... Aber es ist ja gut, dass wir in unserem Bildungsauftrag, den wir hier haben, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Und ich bleibe trotzdem dabei, das geht nicht klar. Aber gut, von mir aus, ihr seid die Fachleute.
So ist es.
Macht doch, was ihr wollt.
So ist es ja okay, wenn du es akzeptierst.
Ja, ist in Ordnung. Man muss auch mal eingestehen.
Lieber Robin, vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast, in deinem stressigen Arbeitsalltag uns eine Dreiviertelstunde, Stunde mit uns aufs Overbänkle zu sitzen. Hast du noch was du loswerden möchtest? Du hättest jetzt die einmalige Gelegenheit, dein Wort an uns und an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten? Nein.
Spontan.
Also was immer geht, ist, esst mehr Gemüse. Oder?
Trinkt mehr Wein.
Nee, wirklich vielen, vielen Dank. Du bist, du und deine Familie, euer Lade, glaube ich, ist eine Institution in Schwäbisch Hall schon jahrzehntelang. Ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, die jetzt schon längere Zeit im Ruhestand steht, auch schon immer erzählt vom Knausi, früher glaube ich in Sulzdorf von der Filiale, wenn ich das richtig weiß. Und dass der Lade früher in der Stadt war, das wusste ich. Aber wir haben halt viele neue, spannende Einblicke in euren Alltag gekriegt. Uns selber als Familie macht es mega viel Spaß, montags, wenn wir nachmittags Zeit haben, in der Knausi zu gehen und durchzuschlendern, Ei zu kaufen. Unsere Kinder lieben diese Mini-Salamis. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommen aus Italien oder sowas. Mhm. Da wird sich regelmäßig drum gestritten dann daheim, wer wie viel essen darf. Und die Kleinste will auch immer eine, spuckt sie dann aber aus, dann sagt der Kind, das ist viel zu teuer, das darfst du nicht machen. Also von dem her, vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Das ist wirklich eine, ja, wie sagt man da?
Bereicherung,
absolut, ja.
Und von dem her. Sag mal bitte noch kurz eure Öffnungszeit. Das seid ihr durchgängig von Montag bis Samstag da?
Ja, also wir fangen um 8 Uhr morgens an zu öffnen.
Ja.
Ja, und schließe um 19 Uhr.
Okay.
Samstags von 8 bis 14 Uhr.
Super, also wir haben es ja schon öfters erwähnt, eine Genussreise nach Schwäbisch Hall lohnt sich auf jeden Fall.
Absolut. Kleine Anekdote noch zum Schluss. Der Robin und ich kennen uns, haben uns kennengelernt auf dem Genussmarkt bei Hansi Reber in Reberspflug. Da haben der Robin und ich uns zum ersten Mal kennengelernt. Da hat er, ich glaube, luftgetrocknete Salami frisch runtergeschnitten und die Leute zum Probieren gegeben. Das war ein Erlebnis. Und ein Jahr später hat er Löffel Gorgonzola, glaube ich, heißt es, oder?
Mhm.
Dabei gehabt so ein riesen Leib. den ich jetzt letzten Montag bei euch in der Theke entdeckt habe, habe mir gleich ein Becherle mitgenommen. Habe gestern eine Kochertaler mit Löffelgorgonzola und selber gemachte Himbeermarmelade gegessen. War ein mega Geschmackserlebnis. Also, ja.
Cool. Also ich würde sagen,
ich möchte an der Stelle auch noch was loswerden. Und zwar war ich eigentlich nie daran interessiert, Grimmers Backstube Produkte bei uns im Sortiment aufzunehmen. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe immer die Schlange vor Grimmers Backstube gesehen und dachte, Gott, sowas willst du doch nicht im Laden. So viele Leute, so ein Stress und das Samstagmorgens. Irgendwann habe ich mich dann mal breitschlagen lassen, weil bei uns halt die Produktauswahl auch teilweise durch Kundenvorschläge natürlich kommt und sich immer mehr oder immer mehr Stimme lauter wurde, jetzt nimm doch mal bitte Grimmers Backstube ins Programm auf und bla. Ja, dann habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen und so kam jetzt eine aufs andere. Und klar, samstags, gerade samstags, unter der Woche, da sind wir schon immer ziemlich am Rudern, um die ganze Backwarebestellungen abzufertigen oder abzufertigen ist ein schlechtes Wort, zu bewerkstelligen. Und ja, bin trotzdem im Nachhinein ganz froh, dass wir das so gemacht haben.
Ja, ich glaube, seit wie lange schaffen wir jetzt damit? 2 Jahre sind es bestimmt auch schon fast, oder?
Ja, ich glaube, ja. Das
war so Anfang 2020 Corona, glaube ich. Für mich war der Ritterschlag, als dein Vater neulich im Laden gesagt hat, er hat noch nie so viel Baguette wie dieses Jahr an Heiligabend verkauft. Das fand ich cool. Und uns macht die Zusammenarbeit mega viel Spaß, weil ich finde, es passt konzeptemäßig auch super zusammen. Genau, das noch kurz zur Ergänzung. Ihr habt ja eine Theke, wo man also quasi die Backwache dann kaufen kann. Und ihr seid, glaube ich, auch immer kompetent, was das angeht. Und auch kleine witzige Geschichte, letzten Montag, wo ich Einkaufer war, was man öfters macht, wie gesagt, mit der ganzen Familie, stand immer an der Theke, aber nicht um Backwache zu kaufen, sondern um Käse zu kaufen, die Theke ist direkt nebendran. Dann kam ein Kunde von hinten und hat gesagt, ach, ihr habt ja heute zu, jetzt gibt's euer Brot hier gar nicht. Aber ich habe ihn dann direkt auf die halbgebackenen Produkte, die in der Gefriertruhe von uns liegen, hingewiesen und er hat die dann mitgenommen. Also immer ein Erlebnis, bei euch einzukaufen. Ja, schön.
Wunderbar. Lieber Robin, vielen herzlichen Dank. Hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Toller Einblick in das Leben eines Feinkosthändlers. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.